Ich lese aus dem 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen 12 Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Krause.
In der Predigtreihe Jesus, heute das Thema Jesus ein großer Toter, Fragezeichen. Jesus ein großer Toter. Der erste Punkt, die Zumutung des Evangeliums. Vers 3. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe, schreibt Paulus den Korinthern. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste und so steht es schon auch vorhergesagt, eben in der Heiligen Schrift. Okay, Jesus als großer Toter kann man akzeptieren. Jemand, der sich opfert für andere, der für seine Ideale gestorben ist. Okay, wir haben letzte Woche bei dem Taufgottesdienst darüber nachgedacht, dass das ja schon im Jesaja-Buch vorhergesagt wird. Dort wird er als der leidende Gottesknecht eingeführt und so ein Kernsatz, den man dann eben als Poesiealbumspruch festhalten könnte, der Menschenfreund muss in dieser Welt viel leiden. Jesus als Vorbild. Gut. Aber dann schreibt Paulus eben weiter. Und er schreibt Vers 4, er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorhergesagt ist. Christen behaupten, dass sie keinen Totenkult betreiben, sondern an einen lebendigen Gott glauben. Nicht an eine Idee. Nicht, dass wir irgendwelche Ideale oder Werte von einem guten Menschen verehren und hochhalten. Sondern im Zentrum des christlichen Glaubens steht eben Jesus, und zwar als der Auferstandene. Als der, der lebt, zu dem ich bete und der mein Leben lenkt und leitet. Und dieser Lebensstil, der daraus resultiert, oder dieses Weltbild, was daraus entsteht, kollidiert eben mit den heute gängigen Wirklichkeitsvorstellungen, ist ehrlich gesagt einfach eine Zumutung. Und dann ist die Frage ja legitim, gibt es eigentlich sachliche Argumente für eine Auferstehung? Genau das ist ja das, was Paulus hier versucht deutlich zu machen. Zumutung des Evangeliums, der zweite Gedanke, Auferstehung unter der Lupe. Und ich habe mal einige Punkte mitgebracht. Das erste, die Quellen. In der modernen Theologie ist es seit 40 Jahren gang und gäbe, dass man viel von Brüchen im Text spricht. Ein ganz großes Wort ist Kritik, Kritik an der Bibel. Und so wundert es auch nicht, dass immer mehr Pfarrer, Pastoren und auch Religionslehrer eben dann plötzlich in ihrem Beruf stehen und selbst gar nicht so richtig wissen, ja, wie soll ich denn jetzt Bibel, wie soll ich denn jetzt Glauben vermitteln? Diese Zerrissenheit ist immer wieder spürbar. Interessant ist, wenn man mal säkulare Archäologen befragt in Bezug auf die Bibel, dann reagieren sie ganz oft mit Unverständnis darüber, dass die eigene Fraktion, die Theologen, so eine große Skepsis an den Tag legt in Bezug auf ihre Quellen. Denn in der säkularen Archäologie gilt der Grundsatz, eine Quelle, die wir finden, also einen alten Text, eine alte Stele, wo etwas eingraviert ist, oder Scherben, die uns etwas aussagen, eine Quelle, die wir finden, ist so lange wahr, bis wir eine bessere Quelle finden, die das Gegenteil behauptet. Das ist ein Kerngrundsatz der Archäologie. Die ältesten Funde von dem Buch Gallischer Krieg, das hat der Geschichtsschreiber Josephus gefunden, und alles, was wir über Cäsar wissen, stammt aus dieser Quelle. Die ältesten Funde sind datiert auf 900 nach Christus. Und es gibt 9 Exemplare von dieser Quelle. Cäsar ist 44 vor Christus gestorben. Das heißt, dazwischen den Funden, die man hat, und seinem Leben liegen 950 Jahre. Und man hat 9 Funde. Vom Neuen Testament liegen uns 5000 komplette Bücher vor. Ich meine damit nicht 5000 neue Testamente, sondern zum Beispiel Lukas-Evangelium, Markus-Evangelium, Korintherbrief, Timotheus-Brief. 5000 komplette Schriften. Und dazu kommen 5000 Fragmente, die man gefunden hat. Und das Älteste, die ältesten Funde, die man hat, die gehen auf 20 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus. Wenn wir die Historizität von Jesus anzweifeln, dann müssten wir eigentlich sagen, Cäsar hat wahrscheinlich gar nicht gelebt. Es gibt in der Literaturgeschichte kein besser überliefertes und kein besser belegtes Buch von der Quellenlage her als das Neue Testament. Ein zweites, die Jünger. Also jetzt, das sind ja dann die, die entweder diese Quellen geschrieben haben oder die befragt worden sind von Autoren der Quellen. Also schauen wir uns doch mal die Jünger an. Sie könnten natürlich behauptet haben, das Grab ist leer, und das Grab war gar nicht leer. Wäre ja mal eine These. Sie haben das nur behauptet. Nun wissen wir aber, dass im Umfeld viele Leute genau darauf geachtet haben, ob dieses Grab leer war, denn der Hohe Rat der jüdischen Gemeinde hatte hohes Interesse daran, dass dieses Grab gefüllt bleibt und hat sogar Wachen davor gestellt. Also dieses Argument scheidet aus. Das ist einfach nachprüfbar. Ein zweites wäre natürlich, dass sie behaupten, das Grab ist leer, und sie haben selbst die Leiche geklaut und an irgendeiner anderen Stelle vergraben. Nun ist es aber so, dass im Laufe der Geschichte Jesus-Jünger Folter und Tod erlitten haben, genau für diese Aussage, dass nämlich Jesus Christus auferstanden ist. Warum sollte ich mir Folter und Tod antun für eine Aussage, die nicht stimmt, wo ich weiß, irgendwo in irgendeinem Keller haben wir den Kerl verbuddelt? Da sind Menschen, Männer, die haben 3 Jahre ihres Lebens investiert. Sie haben alles aufgegeben, alles, Beruf, zum Teil ihren Besitz, und sind diesem Jesus hinterher, und dann stirbt er. Und die Bibel berichtet von zutiefst enttäuschten, verängstigten Menschen, die sich verstecken, die sich einschließen, die Angst haben, die sogar auseinandergehen. Und plötzlich, nach einiger Zeit, tauchen diese selben Menschen auf. Sie sind mutig, sie sind voller Freude, und sie bezeugen genau das, dass Jesus auferstanden ist, dass er der Messias ist. Und 11 von 12 sterben dafür. Der einzige Jesus-Jünger, der keines gewaltsamen Todes gestorben ist, ist der Johannes, der auch die Offenbarung geschrieben hat. Jetzt könnte man natürlich annehmen, ja, die haben unter einer Wahnvorstellung gelitten. Die haben sich so sehr gewünscht, dass der aufersteht, dass sie sich das dann irgendwann eingebildet haben. Also so eine Euphoriewelle wäre ja denkbar. Aber das, was die Bibel berichtet, ist, als sie erfahren, dass er aufersteht, da befällt sie Furcht. Sie sind total von der Rolle. Sie sind entsetzt. Es heißt sogar von den Emmaus-Jüngern, sie sagen, jetzt fangen sie am Spinnen. Jetzt gehen wir besser. Und zwar nachdem die Frauen vom Grab kommen und sagen, er ist auferstanden, da sagen diese zwei, jetzt reicht's, jetzt gehen wir. Und dann gehen sie und unterwegs nach Emmaus begegnet ihnen Jesus. Und dieselben, die gerade noch zu Jesus gesagt haben, komm, du musst jetzt, es wird Abend, es wird dunkel, die Straßen sind unsicher, komm mit ins Haus. Als sie dann begreifen, dass das Jesus ist, springen sie auf und rasen in der Nacht zurück nach Jerusalem. Um das den anderen zu sagen. Die Jünger, die Zeugen, diese Augenzeugen. Für mich gibt es keine andere Erklärung, als dass Jesus wirklich auferstanden ist, so wie die Bibel es sagt, dass er 40 Tage mit ihnen gesprochen hat über das Reich Gottes, dass er ihnen den Heiligen Geist schenkt und dann durch die Kraft des Heiligen Geistes werden sie seine Zeugen. Ein weiteres, die Scheintodthese gibt es auch, dass man sagt, also am Kreuz war Jesus nur scheintot und als er dann in der Kühle des Grabes lag, da ist er wieder zu Kräften gekommen und er war eben gar nicht wirklich tot. Deswegen, wenn er nicht richtig tot war, gibt es eben auch keine Auferstehung. Jesus wurde vor seiner Kreuzigung gegeißelt. Geißelung heißt, da wurde jemand ausgepeitscht mit einer mehrstriemigen Peitsche und in die Lederriemen wurden Knochen und Metallstücke eingearbeitet. Und damit kriegte jemand, eigentlich muss man sagen, den Rücken aufgerissen. Viele starben schon durch die Geißelung oder kurz danach durch Verbluten oder durch Organversagen, Kreislaufkollaps. Und dann hängt er am Kreuz und man weiß bei der Kreuzigung, man musste sich immer wieder auf die festgenagelten Beine hochdrücken, damit man Luft bekam, dann tat das zu weh, dann sackte man wieder runter, man starb letztendlich an Atemnot und an ja auch mehrfachem Organversagen. Und das dauerte Tage. Jetzt war das aber der Tag vor dem Sabbat und niemand wollte das so lange hinzögern. Das Passafest stand auch bevor. Deshalb war es eine Methode, den Tod schneller herbeizuführen, mit einer dicken Eisenstange den Gekreuzigten die Beine zu brechen. Das tat man auch bei den anderen beiden Mitgekreuzigten und als die Leute zu, die Henker zu dem Kreuz Jesu kamen, hatten sie den Eindruck, er ist schon tot. Jetzt gab es keinen amtlich bestellten Arzt, der dann mal eben die Leiter hochkletterte und da irgendwelche medizinischen Untersuchungen machte, sondern was machten die Soldaten, um das festzustellen? Sie nahmen einen Speer und dann heißt es so schön, sie stachen ihm in die Seite. Ich hatte als Kind immer so den Eindruck, die haben dann so die Spitze genommen und so gepiekst und wenn der dann so gemacht hätte, dann hätten sie gewusst, er lebt noch. Aber was bedeutet das? Sie stachen ihm in die Seite. Sie bohrten den Speer unter den Rippen durch bis zur Herzkammer. Und wenn sie ihn rauszogen und es kam nur Blut, ja, dann war derjenige wahrscheinlich noch am Leben. Wenn aber schon Blut und Wasser kam, dann war er tot. Und selbst wenn er bis dahin nicht tot war, spätestens dann war es vorbei. Ein weiteres, die Zeugen, die benannt werden. Die Zeugen, die benannt werden im Neuen Testament, sind zuallererst Frauen. Hätte man versuchen wollen, eben so eine Fake News zu lancieren, hätte man nie im Leben Frauen als erste Zeugen benannt. Denn Frauen hatten vor dem Gericht überhaupt keinen Anspruch. Sie wurden als Zeugen gar nicht akzeptiert. Und dann diese vier Evangelien, wo vier verschiedene Leute aus vier verschiedenen Perspektiven, auch unter vier verschiedenen Färbungen berichten und zum Teil Abweichungen da sind. Hätte ich eine Fake News lancieren wollen, dann hätte ich mal streng darauf geachtet, dass das wirklich schön einheitlich läuft. Dass es bloß keine Widersprüche gibt, wo man einhaken kann. Aber die Quellen wurden nicht gleichgeschaltet. Und dann eben als letztes Paulus. den Text, den wir gelesen haben. Wir lesen nochmal die ersten Verse. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt. Wie es in der Heiligen Schrift vorhergesagt ist, er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen Zwölfen. Dieser Text, der hier ein Einschub ist in dem Brief, ist das älteste Glaubensbekenntnis, was uns überliefert ist. Hier steht, ich gebe euch weiter, was ich selbst empfangen habe. Das ist rabbinische Fachsprache. So wurde gelehrt. Es war damals nicht so, dass jeder sein iPad dabei hatte und darauf was festhalten konnte oder noch nicht mal ein Notizbuch. Sondern gelehrt wurde zur Zeit Jesu durch Zitieren und Rezitieren. Das üben wir im biblischen Unterricht schon mal. Dann sage ich einen Vers vor und Sie müssen den nachsagen. Und wenn das nicht passt, dann sage ich den nochmal und dann müssen Sie den nochmal nachsagen. So wurde gelehrt. Da saß einer, der gab etwas weiter und die, die es gehört haben, mussten es Buchstabe für Buchstabe wiederholen, so lange, bis sie es auswendig konnten. Das war rabbinische Lehrtradition. Und genau das beschreibt Paulus hier. Was ich empfangen habe, gebe ich euch weiter. Eine heilige Tradition. Wann hat Paulus das denn empfangen? Bei seiner Taufe. Da gab es eine Taufunterweisung, eben durch Hananias. In der Apostelgeschichte kann man das nachlesen. Und wann fand die Taufe statt? 2 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesu. Das heißt, 2 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus gibt es schon ein Glaubensbekenntnis, was die Kerninhalte des Glaubens umfasst und was weitergegeben wird als eine Tradition. Und dann steht hier, er hat sich zuerst Petrus gezeigt. Petrus wird übersetzt mit Fels. Das war der Spitzname, den Jesus dem Simon gegeben hatte. Petrus ist aber die griechische Form. Wörtlich, wenn man reinguckt in den Text, in den Grundtext, dann steht dort Kephas. Kephas ist aramäisch, heißt auch Fels. Kephas, aramäisch, das ist die Muttersprache von Jesus und von den Jüngern. Das heißt, das Glaubensbekenntnis, was wir hier sehen, das stammt aus der frühesten Zeit, als das Christentum noch ganz in der aramäischen Sprache verwurzelt war. Warum ist das von Bedeutung? Weil dieses Glaubensbekenntnis entstand zu der Zeit, als sämtliche Zeitzeugen noch lebten. Hätte dieses Glaubensbekenntnis nicht gestimmt, dann wäre man dagegen vorgegangen. Und dann fügt Paulus etwas an, Vers 6. Das ist jetzt von Paulus selbst. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen verstorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hat. Der erste Korintherbrief ist 55 nach Christus geschrieben worden, also 25 Jahre nach Tod und Auferstehung. Das heißt, das ist eine nachprüfbare Aussage. 500 hat er sich gezeigt und Paulus sagt sogar, die meisten davon leben noch, fragt sie doch. Sie sind verstreut in den Gemeinden, wir haben Kontakt zu den Gemeinden, fragt sie doch. Jakobus ist nicht der Jakobus der Jünger, sondern es ist der Bruder von Jesus, der hier genannt wird. Und er war ein großer Skeptiker, was man verstehen kann, wenn der eigene Bruder irgendwann anfängt und sagt, ich bin der Messias. Hätte ich wahrscheinlich auch erstmal Bedenken. Dieser Jakobus wird erst dann ein Jünger Jesu, als ihm der Auferstandene begegnet. Erst dadurch erkennt er ihn an. Und zuletzt sagt Paulus dann hier, und wörtlich steht hier, mir der unzeitigen Geburt. Dieser Mann hieß früher Saulus, er war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Und er hielt diese ganze Sache von Jesus und der Auferstehung für einen Riesenbetrug. Und er ging mit aller Härte gegen die neu entstehenden Jesusgemeinden vor. Mit Soldaten und mit einem Haftbefehl in der Tasche ist er von Jerusalem auf dem Weg nach Damaskus, um dort die Gemeinde auszurotten. Und mitten auf der Straße am helllichten Tag begegnet diesem Saulus der auferstandene Jesus. Und Saulus schreibt, in einer Lichtherrlichkeit, sodass die Sonne verblasste. Und Saulus wird blind dadurch und sieht zum allerersten Mal klar. Und aus Saulus wird Paulus. Fortan ist er der leidenschaftliche Missionar und Theologe in der Nachfolge des auferstandenen Jesus Christus. Auferstehung unter der Lupe. Der dritte Gedanke, der Christ, der Dumme. Vielleicht sagst du, ja, schon gut. Warum ist das denn so wichtig? Auferstehung oder nicht? Es ist deshalb wichtig, weil es zwei absolut unterschiedliche Menschen und Weltbilder und damit auch Lebensstile nach sich zieht. Wenn ihr Zeit habt heute, noch vor dem WM-Spiel, Mittagsschläfchen und dann mal einmal 1. Korinther 15, euch mal das Kapitel nehmen, das Ganze. Wir schauen uns noch ein paar Verse an. Da sagt Paulus etwas weiter in Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Genau. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der Tod nicht besiegt. Dann gibt es auch keine Ewigkeit. Und dann ist dieses Leben unsere letzte Gelegenheit. Und dann muss die Maxime lauten, hol raus, was du kriegen kannst. Hol raus irgendwie, was geht. Genau das beschreibt Paulus in Vers 17 bis 19. Da sagt er, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Warum? Weil Christen dann mit Gebet, mit Gottesdiensten, mit Hingabe an einen nicht existierenden Gott und mit Nächstenliebe ihre Lebenszeit vergeuden. Und dann sind Menschen wie Mutter Teresa, wie Dietrich Bonhoeffer, wie Corrie ten Boom, wie Sophie Scholl, wie Martin Luther King, sie wären Narren. Und hätten umsonst gelitten und wären auch umsonst gestorben. Wenn es keine Auferstehung gibt, könntest du mir mein Glas Wasser einmal reichen? Dankeschön. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch keine Ewigkeit, dann gibt es auch keinen Christus und dann gibt es auch keine letztgültige Verantwortung. Keine letztgültigen Maßstäbe. Keine letztgültige Gerechtigkeit. Und dann stimmt das Lebensmotto, nimm dir, was du kriegen kannst. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und der vierte und letzte Gedanke, Hoffnungsträger. Vers 20. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Und dann merken wir, warum Paulus das so wichtig ist. Warum er das versucht, von allen Seiten immer wieder zu beleuchten und zu belegen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Er ist der Erste und wir folgen. Dann merken wir müssen über den Himmel reden. Das ist ja dann auch ganz schnell der Vorwurf, ja, ihr Christen, ihr kommt immer mit dieser Jenseitsvertröstung um die Ecke. Der Himmel ist so weit weg. Und ich glaube, deshalb ist es besser, wir reden über das Reich Gottes. wörtlich übersetzt die Königsherrschaft Gottes, die da ist, wo der gute, vollkommene Wille Gottes herrscht. Und das geschieht hier und jetzt, und das wird in Vollkommenheit in der Ewigkeit passieren. Dann merken wir, Reich Gottes ist jetzt schon und kommt noch. In Ewigkeit werden wir als die Auferstandenen ganz bei Gott sein. Und dann steht jedes Geschöpf und die ganze neue Schöpfung unter dem guten und vollkommenen Willen Gottes. Dann gibt es keine Krankheit mehr, keine Traurigkeit, keine Zerrissenheit, kein Leid, keine Tränen, keine Ungerechtigkeit. Dann ist alles heil. Vers 28. Wenn aber zuletzt Christus der Herr über alles ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. Und so wird Gott der Herr sein, der durch alles und in allem wirkt. Wörtlich, damit Gott alles in allem sei. Reich Gottes in Ewigkeit. Darauf leben wir zu. Aber von daher, von diesem Ziel, von dieser Verheißung, von dieser Perspektive beziehen wir durch den Heiligen Geist hier und heute unsere Kraft, unsere Liebe, unsere Hoffnung. Damit das Reich Gottes schon hier und jetzt gebaut werden kann und lebbar wird. Das ist das, was Paulus eben in Vers 30 meint, wenn er sagt, warum begeben wir uns immer wieder in Gefahr, wenn wir Gottes Botschaft weitergeben? Tag für Tag riskiere ich mein Leben. So gewiss ihr zum Glauben gekommen seid, kann ich vor Jesus Christus, unserem Herrn, stolz auf euch sein. Hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Da merken wir, seine Perspektive hat ganz praktische Auswirkungen auf sein Leben, auf seinen Alltag. Wie bauen wir Gottes Reich hier und jetzt? Dadurch, dass wir uns selbst, unseren Alltag, unsere Beziehungen, unseren Besitz, unsere Begabung dem Willen Gottes unterordnen. Dass wir sagen, Jesus Christus sei du mein Retter, ja. Aber dass wir da nicht bei stehen bleiben. Sondern dass wir sagen, sei du auch mein Herr. Und dass wir genau dazu andere Menschen einladen. Paulus schreibt in Vers 32 weiter, wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle recht, die sagen, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Hütet euch vor solchen Sprüchen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger, denn zu eurer Schande muss ich feststellen, dass einige von euch Gott im Grunde noch gar nicht kennen. Wörtlich, werdet wach, sagt Paulus. Lerne Gott und seinen Willen doch bitte immer besser kennen und richtet euch darauf aus. Das Wort Sünde, was hier steht, finde ich so interessant in dem Zusammenhang, ist das griechische Wort Hamartia. Und Hamartia heißt wörtlich übersetzt Zielverfehlung. Das heißt, da hat jemand gezielt, hat die Zielscheibe anvisiert, ja, und dann lässt er los und das Ding fliegt total dran vorbei. Wenn mein Leben nicht auf Gott ausgerichtet ist, auf seinen Willen, dann geht mein Leben am Ziel vorbei. Das meint Paulus. Und dann ist dein Leben sinnlos, sagt er. Und deswegen sagt er, lass uns doch nicht so leben, als würden wir Gott nicht kennen. Lass uns nach ihm fragen, nach seinem Willen erkennen, uns an ihm ausrichten. Dann trifft unser Leben ins Schwarze. Reich Gottes bauen hat nicht das Ziel, wir machen die Welt ein bisschen besser. Reich Gottes bauen, da ist das Ziel, Jesus, sei du immer mehr mein Retter und mein Herr. Ich richte mein Leben an dem guten und lebensfördernden Willen Gottes aus und lade andere dazu ein. Und der Nebeneffekt von so einem Leben heißt, mein Leben trifft ins Schwarze. Mein Leben kommt zur Erfüllung und dieses Leben wird Auswirkungen haben, positive Auswirkungen auf mein Umfeld. Hoffnungsträger. Wir sind eine GmbH. Gemeinde ist eine GmbH, eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Vers 20. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Jesus Christus ist kein großer Toter, sondern der auferstandene und lebendige Herr, der durch uns und mit uns Reich Gottes bauen will in dieser Welt. Hier und jetzt.